Liebe Gemeinde, ohne Vater bleibt der Sohn sich fremd. Das ist der Titel eines Artikels aus der Welt vom vergangenen Jahr. Und dort drin wird beschrieben, dass inzwischen die dritte Generation vaterlos aufwächst. Ganz oft vaterlos aufwächst. Entweder ganz praktisch oder emotional vaterlos aufwächst. Die Autoren beschreiben, dass die Rolle eines Vaters durch die gesellschaftlichen Strömungen so unattraktiv geworden ist, dass junge Männer immer öfter verweigern, Ehemann oder erst recht Vater zu werden. Sie Angst haben, ihnen wird nur eine Vaterschaft untergeschoben, sie dürfen zahlen, aber kein Vater mehr sein. Und vielen wird dort berichtet, fehlt die eigene Erfahrung mit einem Vater, von dem sie lernen konnten, was es bedeutet, Vater zu sein. Eine Therapeutin berichtet, das Thema, was die stärksten Männer zum Weinen bringt, was sie in Tränen ausbrechen lässt, ist das Thema die Beziehung zum eigenen Vater, was man sich gewünscht hätte, was man vermisst hat. Diese Beziehung zu dem leiblichen Vater, zu dem irdischen Vater, prägt uns oft in unserem Blick auf den himmlischen Vater. Oft haben Menschen und auch gerade Männer, die keine oder eine schlechte oder eine gestörte oder eine traurige Beziehung zu ihrem Vater hatten, ein schräges Bild vom himmlischen Vater, ein verfälschtes, gefärbtes Bild. Und so ist nicht nur in unserer Zeitepoche, in unserer Gesellschaft oder so, sondern dieses Vaterthema insgesamt ein emotionales Thema und ein Thema mit vielen Missverständnissen. Und so dürfen wir dankbar sein, dass Gottes Wort sich klar dazu äußert, wie der Vater im Himmel, der unfehlbare, der allmächtige Vater, wie wir es eben bekannt haben, wie er wirklich ist. Und wir werden uns heute einen Text aus dem Hebräerbrief anschauen, wir werden ihn auslegen, wir werden ihn studieren, der auch oft missverstanden wurde und auch wird. Wir werden uns mit dem Thema der väterlichen Züchtigung beschäftigen. Ein Thema, was auch heute ein ganz besonders heißes Eisen ist, aber es geht um die Züchtigung Gottes an seinen angenommenen Kindern. Was ist das? Ist es eine Strafe für unseren Ungehorsam? Ist es etwas anderes? Wir werden das heute ergründen. Ich möchte uns aber zuerst einmal hineinholen in den Hebräerbrief, denn dieser Text steht in einem Kontext, so wie jeder Bibeltext, und es ist wichtig, dass wir den vor Augen haben. Die ersten Adressaten des Hebräerbriefs waren Hebräer. Das sagt schon der Name. Sie waren in einer ganz speziellen Situation als Judenchristen. Sie wurden ausgeschlossen aus ihrem bisherigen Umfeld. Sie waren in einem Umfeld ihrer Familie, ihrer Großfamilie, was noch viel wichtiger, viel dominanter war als für uns heute. Das war der Lebensraum. Die große Familie, die alle im jüdischen Ritus verwurzelt war. Der ganze Bekanntenkreis war in diesem Ritus verwurzelt. Und als sie Jesus als Erlöser und Herrn angenommen haben, haben sie diesen Kreis verlassen und wurden zugleich auch hinausgestoßen aus diesem Kreis. Und sie lebten aber immer noch in ihrem Umfeld und waren oft noch im Kontakt mit ihren jüdischen Zeitgenossen, die in harten Diskussionen oft mit ihnen waren. Gerade die Rabbis, beispielsweise von den Eltern geschickt, sollten die Söhne oder auch die Töchter zurückholen in die jüdische Religiosität. Und so waren sie oft permanent in der Auseinandersetzung. Es wurde ihnen gezeigt, was habt ihr dort für einen Herrn angenommen? Warum habt ihr all das verlassen? Schaut euch an, unseren schönen Tempel, unser schöner Ritus, unser wunderbarer Hohepriester. Wie edel und gut das auch alles ist. Und ihr habt das alles verlassen. Kommt zurück. sagt diesen Jesus ab und kommt zurück. Und so sehen wir, es ist nicht nur ein Thema, was die Juden des ersten Jahrhunderts betrifft. Denn auch viele von uns sind möglicherweise in dieser Spannung und in dieser Spannung gewesen. Das heißt, komm zurück in das alte Leben. Komm zurück zu den alten Ritualen vielleicht auch. Komm zurück zur alten Gesetzlichkeit. Und das Thema des Hebräerbriefes ist, es gibt nichts, zu dem ihr zurückkehren könntet. Es gibt nichts, zu dem ihr zurückkehren könntet. Und in den ersten 10 Kapiteln wird Christus dargestellt, vorgestellt. Christus ist besser als, er ist würdiger als das, was ihr früher in dieser Religion hattet, in diesem Ritus hattet. Christus kann euch wirklich erlösen. Es gibt nichts, zu dem ihr zurückkehren könnt. 10 Kapitel lang wird immer wieder vorgestellt, Jesus als der wahre hohe Priester, der wirklich Versöhnung erwirken kann. 10 Kapitel lang. Dann folgt ein Kapitel, Hebräer 11. Da geht es um die Wolke der Zeugen. All die Zeugen, die schon auf Christus hin treu im Glauben waren. Die Glaubenszeugen des Alten Testaments, wie Abel und Henoch und Noah und Isaac und Jakob und Josef und Mose und die Richter und David und Samuel und die Propheten. Sie alle werden nochmal vorgestellt. Und dann kommen wir zu unserem Text. In Hebräer 12 und 13 geht es um die Anwendung. Und jetzt wird das erste Mal in einem größeren Zusammenhang vom Vater gesprochen. Und so ist es ein sehr, sehr wichtiger Text auch des Neuen Testaments zu Gott, dem Vater. Und wir wollen jetzt gleich beginnen und wollen uns die ersten 4 Verse aus Hebräer 12 betrachten, um dann zu unserem Haupttext heute zu kommen, Hebräer 12, 4 bis 11, den Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel finden. Und wir werden in dieser Predigt 3 Fragen betrachten. Zum einen, was ist die Züchtigung des himmlischen Vaters? Was ist die? Was ist das? Zweitens, was zeigt die Züchtigung des Vaters? Was zeigt sie? Und was wirkt sie? Also, was ist sie? Was zeigt sie? Und was wirkt sie? Ich lese uns einmal den ganzen Text Hebräer 12, 1 bis 11. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr euren Seelen ermattet. Ihr habt noch nicht gegen die Sünde ankämpfen, bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene zwar züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Furcht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Wir wollen noch einmal beten. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort sprichst und dass du dass du uns aufschließt und dass wir beschult werden, dass wir korrigiert werden und ausgerichtet werden, dass wir das rechte Bild von dir bekommen, von dir als himmlischen Vater, von deinem Wesen und von deinem Handeln. Und Herr, bitte räum mit alten und mit neuen Missverständnissen auf und schenk uns wirklich einen klaren Blick und hilf, dass wir den verinnerlichen, dass es wirklich praktische Bedeutung für uns hat. Amen. Im ersten Vers sehen wir, in Anbetracht dieser großen Wolke von Zeugen, lasst uns jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Es wurde in Hebräer 11 all diese Zeugen so deutlich nochmal erklärt, wie sie mit Christus in Verbindung stehen. Und in Anbetracht dessen, lass uns diesen Wettlauf durchziehen. Das ist kein Sprint, das ist ein Langlauf. Und wie sollen wir das tun? Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend, die vor ihm liegende Freude, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn er betrachtet den so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Wir werden aufgerufen, schaut auf Christus und schaut auf sein Leiden. Liebe Leser des Hebräerbriefes, ihr seid in schwierigen Situationen vielfach. Ihr seid angefochten. Aber schaut auf Jesus. Schaut auf sein Leiden, was er im Gehorsam gegenüber dem Vater auf sich genommen hat. Jesus ist diesen Weg des Leidens gegangen aus Liebe. Aus Liebe, die sich geäußert hat in Form von Gehorsam gegenüber dem Vater und Liebe, die sich geäußert hat als das Opfer, die Errettung für die, die sich auf sein Opfer berufen, die ihn als Herrn bekennen, die sein Opfer annehmen, die bekennen, ich habe es nötig, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich habe das nötig. Also aus Liebe zu denen hat er es getan und aus Gehorsam und Liebe zum Vater. Und schaut da drauf, in all eurem Leid, in euren Herausforderungen, in eurer Trauer, schaut auf ihn. Wenn ihr auf ihn schaut, lauft diesen Langstreckenlauf, diesen Wettlauf, diesen Marathon. Es gibt euch Kraft, wenn ihr auf ihn schaut, als euren Herrn. In Vers 4 sehen wir dann, ihr habt doch nicht gegen die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden. Ihr habt noch nicht in dieser Weise gelitten und ihr werdet auch nie in dieser Weise leiden, wie Christus gelitten hat, weil das einmalig war, stellvertretend und einmalig. Aber ihr habt noch nicht bis zum Tode gegen die Sünde widerstanden. Ihr habt noch nicht bis aufs Letzte gegen die Sünde gekämpft. Ihr habt schon gegen die Sünde gekämpft. Ihr wart und seid schon herausgefordert. Aber Leute, das war noch nicht das Maximum. Die ersten Empfänger des Hebräerbriefes, die waren in einem großen Konflikt mit ihren Diskussionspartnern, die dem Judentum noch anhingen, aber auch in einem inneren Konflikt. Denn die Frage war, wenn wir Leid erleben, wenn wir Verfolgung erleben, wenn wir Ausgrenzung erleben, wenn wir all das erleben, ist das nicht ein Zeichen, dass uns Gott verlassen hat? Oder dass Gott uns straft? Wenn wir all diese Probleme noch haben, sind wir dann nicht auf dem falschen Weg? Ist das nicht ein Zeichen, dass wir falsch laufen? Das wurde aus dem Judentum vorgeworfen. Und sicher hatten viele den persönlichen inneren Konflikt. Ist es so? Wenn ich einen Gott wohlgefälligen Weg hier gehe, müsste es mir dann nicht gut gehen? Kann es sein, dass ich Gott nachfolge und so viele Probleme habe? Dass meine Familie mich verlassen hat? Dass ich verachtet bin in meinem Umfeld, bei mir in der Stadt oder im Viertel oder in der Straße? Als der Mann oder die Frau, die in dieser Sekte ist, in dieser Jesus-Sekte. Kann es sein, dass ich auch noch krank werde, dass ich vielleicht meine Arbeit verliere, dass ich einen Haufen Probleme habe? Das kann doch Gottes Strafe sein. Wir sehen, das ist nicht nur ein Thema der Judenchristen im ersten Jahrhundert. Das ist auch eine Frage, die sich vielleicht mancher von uns schon mal gestellt hat. Was habe ich falsch gemacht, dass Gott das zulässt in meinem Leben? Wo bin ich ihm untreu geworden? Das Judentum des ersten Jahrhunderts und nicht nur in dieser Zeit war geprägt von dem Fluch- und Segendenken aus 5. Mose 28. Ich empfehle Ihnen, dass Sie das einmal in Ruhe lesen, wo Gott Fluch und Segen gegenüberstellt. Seid ihr mir gehorsam, bekommt ihr ganz viel Segen, sichtbaren Segen. Seid ihr mir ungehorsam, bekommt ihr sichtbaren, spürbaren Fluch. Und davon war das Denken sehr geprägt. Und gehen wir mal zu. Möglicherweise ist es bei uns auch manchmal davon geprägt. Wer Gott gehorsam ist, dem geht es auch äußerlich gut. Und dazu brauchen wir nicht zu irgendwelchen christlichen Spezialströmungen schauen, die ein Wohlstandsevangelium predigen. Wenn wir darüber nachdenken, kennen wir das vielleicht aus unserer eigenen Erfahrung? Wenn etwas Dramatisches in unserem Leben passiert ist, uns persönlich oder jemand, der uns nahe steht, oder in der Gemeinde, die Frage, will Gott mich strafen, uns strafen? Züchtigung als Strafe für Ungehorsam, das ist die Logik, die dahinter steckt. Züchtigung als Strafe, weil ich ungehorsam war oder wir ungehorsam waren oder der geliebte Mensch Gott ungehorsam war. Es wird an das väterliche Wort erinnert. Ihr habt die Ermahnung vergessen. Lesen wir in Vers 5. Ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Und das ist ein Zitat aus Sprüche 3, Vers 11. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Wir werden hier erstmal vor zwei Gefahren gewarnt. Erstens, die Züchtigung gering zu achten. Was bedeutet das praktisch? Dass wir zynisch werden. Dass wir bitter werden, wenn Gott uns züchtigt. Dass wir seine Vaterliebe bezweifeln. Wir denken, dass wir urteilen, Gott meint es nicht gut mit uns. Gott meint es hart mit uns. Und so sollen wir nicht denken. Wir könnten auch sagen, wir werden bockig. Wir bekommen eine Züchtigung und verhärten unser Herz gegen Gott. Und das andere ist ermatten. Wir können sagen, dass wir lernmüde werden. Dass wir diese Züchtigung Gottes geschehen lassen, aber es nicht als etwas annehmen, aus dem wir lernen sollen, sondern wir bleiben passiv, wir bleiben faul, wir lassen es halt so geschehen. Aber was ist denn nun diese Züchtigung? Das ist jetzt natürlich die ganz entscheidende Frage. Das sehen wir in Vers 7. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass uns das bewusst wird. Die Züchtigung, von der hier gesprochen wird, ist das, was Gott zulässt in unserem Leben. Und Gott hat wenige Verse vorher davon gesprochen, als es nämlich um die Wolke der großen der Zeugen ging. Wo in den letzten Versen von Kapitel 11 beschrieben wird, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafpelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlungen. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Also diese Züchtigung, das ist das Leid, was in unserem Glaubensleben noch passiert. Es ist nicht eine Strafe. Es ist das, was Gott zulässt. Und wozu tut er das? Um uns reifen zu lassen. Es ist nicht das Prinzip von Züchtigung, was wir schnell vor Augen haben und was auch in der griechischen Welt eher dominant war. Du hast Schlechtes getan, du warst böse, du bekommst eine Strafe. Und diese Strafe ist eine Züchtigung. Eine Züchtigung bedeutet eine Erziehung, in dem Gott Dinge zulässt in unserem Leben, um uns daran zu schleifen. Und es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen, weil sonst verfallen wir in dieses Denken, wir bekommen eine Strafe, wenn Schlechtes passiert. Wir waren in diesem Sinne Gott nicht gehorsam und die Konsequenz ist, dass er Krankheit zulässt, dass er Streit zulässt, dass er Trennung zulässt. Nein, er lässt es zu, damit wir daran wachsen. Gott tut es nicht selbst, aber er lässt seinem Kettenhund Leine. Er lässt Dinge zu, aber, das ist ganz wichtig, auch in den Erziehungsprinzipien Gottes, er lässt die Leine nicht völlig los. Er lässt Leid in unserem Leben nur zu einem ganz bestimmten Maß zu. Gott liefert uns nicht völlig allen Leid aus, sondern er hat den festen Blick darauf. Es ist nicht das Maß von Leid, was wir gerne hätten. Nicht das, wo wir sagen, das kann ich vertragen. Es ist manchmal mehr als das, wo wir sagen, das kann ich vertragen. Aber er weiß zum einen, was wir wirklich tragen können. Und zum anderen, das ist ganz entscheidend, er trägt uns hindurch. Denn, das ist ganz wichtig, und das sehen wir jetzt im zweiten Teil von Vers 7, Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Der Schreiber des Hebräerbriefs macht uns damit nochmal deutlich, diese Züchtigung ist Bestätigung eurer Gotteskindschaft. Das ist die Bestätigung, dass Gott euch wirklich angenommen hat. Wir müssen sehen, Gott als Vater ist zum einen der, der uns tatsächlich gezeugt hat. Und wir sind die Kinder, die in der Rebellion unseres sündigen Herzens von ihm getrennt waren. Und wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir errettet sind tatsächlich, nimmt der Vater uns bewusst an als seine Kinder. Er adoptiert uns in seine göttliche Familie mit hinein. Das ist ein ganz bewusstes Ja, was Gott dann zu uns sagt. Und wir lesen im Text, wo gäbe es denn menschliche Väter, die ihre Söhne nicht züchtigen? Und züchtigen bedeutet sowohl erziehen, als auch korrigieren und disziplinieren. Und da sehen wir an diesem Beispiel des allmächtigen Vaters, des einzig fehlerlosen Vaters, den es gibt, wie verdreht auch unsere Vorstellungen von Kindererziehung und Vaterschaft hier auf Erden sind. Das nur mal am Rande. Wo wir hier sehen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater dich züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Wir sehen, was für verdrehte Vorstellungen sich bei uns eingenistet haben. Und wir haben es ja eben schon gehört. Unser Bild von Vaterschaft und auch von Erziehung prägt auch unsere Vorstellung, unser Bild vom himmlischen Vater und wie er an uns erzieherisch handelt. Es ist wichtig, dass wir uns da korrigieren lassen. Diese Züchtigung bedeutet für den Vater Hingabe und Mühe. Denn wie gesagt, er liefert uns nicht einfach dem Leid aus und sagt, ich ziehe meine Hand ab von dir. Ganz im Gegenteil. Wenn er das tut, ist er ganz dicht an uns dran. Unechte Söhne empfangen solche Fürsorge nicht. Die nicht wirklich angenommen sind, die empfangen solche Fürsorge nicht. Die Züchtigung des himmlischen Vaters ist damit eine Bestätigung seiner Treue. Und das ist schon im Alten Testament angedeutet. Wir haben eben im Psalm 94 auch gehört, welch Segen es ist, für einen Mann unter der Zucht des Herrn zu stehen. Und das ist im klaren Kontrast zu der Rache an den Gottlosen. Wir können aber auch einmal schauen in 2. Samuel 7, wo David Salomo verheißen wird. In Versen 14 und 15, wo es heißt, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Also ich werde ihn züchtigen, aber meine Güte soll nicht von ihm weichen. Das ist Zeichen, er gehört wirklich zu mir als mein Sohn. Den verstoße ich nicht mehr. Der gehört zur Familie. Meine Güte wird nicht mehr von ihm weichen. Ich bleibe ihm treu. Und er wird verkehrt handeln. Aber ich bleibe ihm treu. Ich korrigiere ihn und ich bleibe an ihm dran. Und ich bringe ihn zur Reife und zum Wachstum, weil ich ihn liebe. Und da sehen wir schon im Alten Testament, was hier im Hebräerbrief beschrieben wird. Vers 9. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Die Züchtigung unserer irdischen Väter, also die Erziehung, die Korrektur, die Disziplinierung, die wir von unseren menschlichen Vätern empfangen haben, hat Wirkung gezeigt. Die hat Wirkung gezeigt. Die war nicht fruchtlos. Und sie war zu unserem Guten. Das ist hier gemeint. Wir haben davon profitiert. Wir sehen gleich, sie war nicht perfekt. Sie war von sündigen Menschen getan. Aber sie hat Frucht gebracht. Wie viel mehr sollten wir uns von Gottes Erziehung formen lassen? Was bedeutet das, uns von Gottes Erziehung formen lassen? Dass wir uns bewusst machen, was ist Gottes Erziehung? Und dass wir sie dankbar lernen anzunehmen. Wie viel mehr dient Gottes Zucht zu unserem Guten, wenn schon die unserer fehlbaren menschlichen Väter zu unserem Guten war? Vers 10, denn jene zwar züchtigen uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wie kurz ist der Zeitraum dieser irdischen Erziehung, die wir von Gott bekommen? Es sind ein paar Jährchen, die er uns hier erzieht. Und warum macht er das? Um uns vorzubereiten auf die Ewigkeit mit ihm. Um uns in der Heiligung wachsen zu lassen. Wie sehr arbeitet Gott in diesen wenigen Jahren an uns hier auf Erden. Vieles davon werden wir erst in der Ewigkeit wirklich verstehen. Manches verstehen wir jetzt schon im Rückblick. Das Wenigste verstehen wir, wenn es passiert, in diesem Sinne. Und es ist gut, wenn wir unseren Blick dafür schärfen lassen. Wir müssen uns klar machen, Züchtigung bedeutet, in diesem Sinne, wie Gott als Vater hier handelt und auch wie wir als menschliche Eltern und Väter handeln sollen, ein begrenztes Leid oder ein begrenztes Unwohlsein zum Schleifen, zum Lernen. Und genau das tut Gott auch. Er lässt ein begrenztes Leid zu. Manchmal kommt uns dieses begrenzte Leid unbegrenzt vor, wenn wir gerade überrollt werden von etwas Traurigem oder etwas Schmerzhaften, was gerade passiert, was wir erleben oder miterleben müssen. Und Gott macht uns hier in diesem Text klar, wenn das passiert, dann habe ich nicht meine Hand vor dir abgezogen. Aber ich lasse das zu, um dich daran wachsen zu lassen. Aber ich lasse dich nicht allein dabei. Ich bin ganz dicht an dir dran dabei. Ich bin ein Gebet entfernt. Und schärfe deinen Blick dafür, was ich alles aufhalte, was ich nicht geschehen lasse. Wie viel Leid ich von dir abhalte, an jedem Tag und auch in dieser Sache, in der du gerade leidest. Wie viel Gutes schenke ich in allen schweren Stunden dir noch? Und es ist menschlich, dass wir da nicht drauf blicken, sondern dass wir unseren Blick fixieren auf die Not. Und das wird uns Gott hier nochmal klar machen. Fixier deinen Blick nicht auf die Not, nicht auf das Leid, sondern auf die Güte Gottes. Auf die Vaterliebe Gottes in diesen schweren Stunden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Das ist nicht nur kindlich normal, in einem menschlichen Sinne, dass Kinder selten den Blick haben, wozu ist es gut, was ist das Gute daran? Das ist einfach nicht schön gerade, sondern es ist auch einfach menschlich. Danach aber gibt sie die friedsame Furcht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Wir sehen, diese Erziehung hat mit Übung zu tun. Es ist nicht so, dass einmal in unserem Glaubensleben uns einmal noch Leid geschieht und dann haben wir es gelernt und dann ist es vorbei. Sondern wir brauchen Zeit und im gewissen Sinne auch Wiederholung bei diesem Lernen. Es ist Übung, die schleift und trainiert. Und diese Erziehung Gottes, diese Züchtigung, die er an uns tut, das, was er zulässt, das ist zukunftsorientiert. Wir brauchen einen Zukunftsblick, um das zu verstehen. Wir sind oft Gegenwart fixiert. Also wir hängen an der Gegenwart. Vielleicht kennen wir das, wenn wir auch selber mal Kinder erzogen haben oder das noch tun. Wir wollen, dass es jetzt für unser Kind bequem ist. Wir wollen, dass es für uns in diesem Sinne jetzt gerade bequem ist. Dass es gegenwartsfixiert. Aber Gott ist in seiner Erziehung an der Zukunft orientiert, nach vorne gehend. Er lässt jetzt ein begrenztes Leid zu, damit wir wachsen. Damit wir gerüstet sind für die Zukunft. Damit wir geistlich nicht Kleinkinder bleiben oder Kinder bleiben, sondern dass wir geistliche Reife erlangen. Er sagt, er lässt jetzt begrenztes Leid zu, damit wir am Leid über unseren Jetzt-Zustand hinauswachsen. Das ist ein Zukunftsblick. Und das zeugt von ganz großer Liebe, die wir übrigens nur allen Eltern und auch Großeltern wünschen dürfen und uns selbst wünschen dürfen. Dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen von dem, was jetzt ist, dass wir jetzt auch Unannehmlichkeit, auch als Eltern oder Großeltern oder verantwortlich in Kauf nehmen, einen Blick auf die Zukunft dieses Kindes. Und was machen wir? Wir schreien zu Gott, sagen, Herr, beende dieses Leid. Bitte, bitte hör auf mit diesem Leid. Das ist zu viel und wir wollen nicht mehr. Das ist völlig menschlich. Das ist völlig menschlich und es ist nachvollziehbar. Es ist absolut nachvollziehbar. Und Gott weiß das auch, weil er uns kennt besser als wir uns selbst. Aber er möchte, dass wir lernen, sagen, Herr, dein Wille geschehe. So wie Jesus in Gethsemane gebetet hat, wenn es möglich ist, lass dieses Leid an mir vorbeigehen. Aber dein Wille geschehe. Und wir sollen lernen, auch so zu beten. Da, wo es hart und schwer ist. Herr, bitte trag mich hier hindurch. Bitte, bitte lass mich lernen in dieser Situation. Lass mich erwachsener werden, geistlich in dieser Situation. Bitte hilf mir, wo ich nicht weiterlaufen kann. Du kennst mich sicher besser, aber ich hab keine Kraft mehr zum Weiterlaufen. Bitte trag du mich jetzt. Oder gib mir neue Kraft in all dem. Und wir dürfen uns sicher sein, er als der allmächtige Vater, er hört auf seine Kinder. Das heißt nicht, dass er das Leid abzieht, aber dass er uns neue Kraft gibt, einen neuen Blick gibt, neuen Mut. Und dass dieses Leid immer, egal wie groß es uns für den Moment erscheint, immer ein Ende hat. Im Gegensatz zu denen, die ohne Jesus leben, müssen wir, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir wirklich errettet sind, keine Angst davor haben, in endlosem Leid zu sein. Das wird niemals passieren. Noch einmal, der Vater, der hat uns nicht zufällig angenommen. Es ist nicht irgendwie eine zufällige Vaterschaft beim himmlischen Vater. Er hat ein klares Ja zu uns gesagt, weil sein Sohn durch sein Opfer den Weg freigemacht hat. Es war ein klares Ja zu uns als seine Adoptivkinder, die angenommen sind wie leibliche Kinder. Ganz bewusst. Und er meint es völlig gut mit uns. Und alles, was er an uns tut und auch alles, was er zulässt, dient uns zum Segen. Wie wir in Römer 8 lesen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das Problem bei dem Ganzen ist unsere Perspektive. Wir stecken oft noch in unserer ganz menschlichen Perspektive. Aber auch dafür dürfen wir beim Vater beten, dass wir eine richtigere Perspektive auf das bekommen, was hart und schwer und traurig und schmerzvoll ist. Wir sollen reifen in seiner Erziehung. Das heißt, wir sollen lernen, nach seinen Zielen zu fragen, wenn er an uns handelt. So wie wir uns das von einem Kind hier auch wünschen, dass es am Anfang die Erziehung nicht versteht, aber wenn es größer wird, wenn es reifer wird, wenn es langsam ins Erwachsenenalter kommt, dass es lernt zu verstehen, was will Vater damit bewirken? Wo soll die Reise hingehen? Was soll ich lernen? Was will er mich lehren? Was ist die Lektion? Wie soll ich wachsen? Das ist Beziehung zum Vater, den Vater kennenlernen. Wer den Vater kennenlernt, der will des Vaters Wesen kennen und verinnerlichen lernen. Und das bedeutet wachsen in der Heiligung, wachsen in der geistlichen Reife, wachsen in unserer Perspektive. Unserem Schauen auf unser irdisches Leben, auf unser irdisches Gastspiel hier und all das, was geschieht, bis wir heimgehen dürfen. Und wenn wir in diesem Sinne unseren Blick weg von dem Prinzip Affenliebe, also eine schwache und bequeme und letztlich selbstsüchtige Liebe, die uns vorgelebt wird, denn die ist wenig wert. Und wir sehen, Gott verzärtelt seine Kinder nicht. Er liebt sie und versorgt sie und trägt sie. Aber er verzärtelt sie nicht. Und ganz nebenbei, das sollten wir mit unseren Kindern auch nicht. Wir sollen unsere Kinder nicht verzärteln, wir sollen sie nicht beglucken und vor allem bewahren. Damit tun wir ihnen keinen Gefallen, damit tun wir ihnen Leid. Und das zeigt uns Gott an uns selber auch. Er sieht, wo wir wirklich nicht mehr können. Er sieht, wo wir wirklich schwach sind. Und er hilft uns immer wieder auf. Er richtet uns neu aus und sendet uns auch manchmal Geschwister, die er gebraucht in diesem Sinne. Und manchmal sind wir auch diese Geschwister, die anderen wieder aufhelfen dürfen durch die Kraft, die Gott schenkt. Er führt seine Kinder durch Probleme und begrenztes Leid hindurch. Er trägt durch. Er schenkt zukunftsgewandte Erziehung. Und das ist echte Liebe. Das ist mühevoll. Und das wird auch für ein Vaterherz schwer sein. Und das wird auch für uns mit unserem Eltern- oder Großelternherz schwer sein. Aber das zeigt wirklich wahre Liebe. Wie wir am Anfang gehört haben und sicher viele von uns bezeugen können, Vaterbeziehungen, auf jeden Fall die menschlichen, sind oft schwer. Aber sie sind immer wichtig und sie sind immer prägend und sie sind immer die Seele betreffend. Und Gott hat menschliche Väter überhaupt erst möglich gemacht, weil er selber ein Vater ist. Er hat es so eingesetzt. Unser Gott aber ist der vollkommene, der allmächtige Vater. Und wir dürfen dankbar sein, jeden Tag aufs Neue, dass wir diesen fehlerlosen Vater voller Liebe haben, bei dem wir niemals dran zweifeln müssen, ob er in Liebe handelt, bei dem wir niemals die Sorge haben müssen, dass er uns verstößt oder nicht mehr liebt. Der Vater, der ewig Treue hält, der in Weisheit und Hingabe handelt, wie es ein menschlicher Vater niemals könnte. Und das darf uns aber auch als menschliche Väter und Großväter als Bild dienen, nach dem wir streben. In dem vollen Bewusstsein, wir werden niemals fehlerlos sein, wir werden niemals sündlos sein da drin. Aber wir sehen, wie Gott der Vater als Vater ist. Und diese Beziehung zu unseren Kindern, trotz all unserer sündhaften Fehler, die wir dabei sicher begehen werden, soll unseren Kindern ein Bild vom Vater im Himmel vermitteln. Jeder Vater und jeder Großvater prägt das Bild seiner Kinder vom Vater im Himmel mit. Das ist eine große Verantwortung. Aber auch da stehen wir nicht alleine drin. Auch das lastet nicht auf unseren Schultern. Das ist eine Verantwortung, über die sich Gott erbarmt. Und wo er uns immer wieder Weisheit schenkt und auch den Mut, uns da korrigieren zu lassen und Fehler einzugestehen. Und andersrum, als Kinder bekommen wir einen Vorgeschmack auf die Gotteskindschaft. Kind sein, das heißt, freudig und dankbar unter der Hand des Vaters lernen zu dürfen. Und vor allem lernen zu dürfen, das zu verstehen. Lernen zu dürfen, den Trotz und den Eigenwillen immer mehr abzulehnen und abzulegen. Täglich etwas besser und mit etwas reiferem Bewusstsein seine Güte zu erkennen in allem, was er tut. Und so dürfen wir uns ausstrecken nach dem Blick, dass kein Leid, kein Schmerz und keine Traurigkeit, nichts, was uns fürchtet, dass nichts von alledem über uns hereinbricht, sondern dass Gott das, was er zulässt, in seiner großen Liebe zulässt. Und dass er uns in allem, was passiert, treu ist, uns beisteht und uns wieder aufhilft. Was für einen Vater im Himmel haben wir. Amen.